So, ich schon wieder. Jetzt mit der Predigt. Ich bin total dankbar für diese Gelegenheit, durch unsere Missionare so viele. Können wir die PowerPoint gleich anschalten? Ja, da ist sie schon. So viele Orte auf dieser Welt zu erreichen. Letzten Donnerstag haben wir ja den Reformationstag gefeiert und wenn ich mich nicht irre, war es bis 1997 auch ein gesetzlicher Feiertag gewesen. Reformationstag, 31. Oktober, die Erinnerung daran, wie Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg geschlagen hat. Luther hat ja mit anderen Reformatoren des 16. Jahrhunderts Religion als Anti-Evangelium, so möchte ich es mal nennen, entlarvt. Und mit seinen 5 Soli-Sätzen hat er eines deutlich gemacht: Es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendwelche Dinge, wie ich Gott gefallen kann, nur indem ich irgendetwas leiste, sondern es ist allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein Gott die Ehre. Er hat Menschen zurück zum Gott, zum lebendigen Glauben gerufen. Und wenn ich so durch das Wort Gottes hindurch lese, dann kann ich entdecken, dass sich Reformation wie ein roter Faden durch das ganze Wort Gottes hindurchzieht. Da waren Mose und Aaron gewesen, die wieder und wieder das Volk versucht haben, zurück zu Gott zu rufen, Glauben und Vertrauen in Gott hinein zu stärken. Da waren die Richter, da waren die Propheten, die so wie Elia am Berg Karmel das Volk herausgefordert haben, nicht länger auf beiden Seiten zu hinken, sondern zum lebendigen, ihr Herzen dem lebendigen Gott zuzuwenden. Wir erinnern uns an Johannes den Täufer, der das Volk zur Buße und zur Umkehr gerufen hat. Und natürlich an Jesus, der in allem, was er sagte, die Scheinheiligkeit des Pharisäertums an den Pranger stellte und den Menschen die Last der Religion, ich muss alles tun, damit ich gerettet werde, hin zu Jesus hat alles für mich getan, für meine Rettung gepredigt hat. Weil Rettung allein aus Gnade geschieht. Was mich am Wort Gottes immer wieder beeindruckt, ist, wie es nirgendwo versucht, irgendetwas zu beschönigen. Der Brudermord von Kain, er wird nicht einfach mal so wegretuschiert. Die Schlitzohrigkeit von einem Jakob, sie wird nirgendwo beschönigt. Auch, dass die Ururgroßmutter von David eine kanaanitische Hure war. Und Jesus schämt sich auch gar nicht dafür, dass diese Rahab realer Bestandteil seines Stammbaumes ist. Ich habe mir überlegt, hätte ich die Bibel geschrieben, wäre manches wahrscheinlich anders da drin gewesen. Ein paar Geschichten hätte ich weggelassen. Meine Frau sagt wahrscheinlich, ein paar hättest du dazugefügt. Haben wir da nicht alle die Tendenz, die Schattenseiten irgendwo im Leben ein bisschen zu beschönigen? Wenn ich nur in Facebook reinschaue, da erzählt man sich keine Nöte und kein Versagen. Irgendwo ist die Welt wie Glanz und Glimmer und 365 Tage Urlaub. Aber lies doch mal deine Bibel. Da siehst du, wie Gott uns eine reale Welt zeigt und dafür bin ich dankbar, dass es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und das macht sein Wort so glaubwürdig. Jakob, er war ein Lügner. Josef, er wurde verkauft und missbraucht. Mose war jähzornig und ein Stotterer. Gideon, er hatte Angst. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Der David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia kämpfte mit Depressionen und Selbstmordgedanken. Jesaja hat nackt gepredigt. Da würde ich mir ein bisschen genieren. Jona rannte vor Gott weg. Petrus war impulsiv gewesen und machte sich zu viele Sorgen. Die Samariterin war mindestens viermal geschieden gewesen. Wisst ihr, mir macht es Mut, dass alle diese Geschichten sich im Wort Gottes in der Bibel wiederfinden. Ist die Bibel nicht eine Ansammlung von Lebensgeschichten, in denen sich Versagen und Brüche und Widerwärtigkeiten anhäufen, aber mit denen Gott seine Geschichte schreibt? Weil Gott es nicht um Schein geht, sondern weil es ihm um unsere Herzen geht. Und er in Hebräer 11, Vers 31 schreibt, dort lesen wir von Rahab: Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hat. Wisst ihr, Rahabs Geschichte erinnert mich, dass im Herzen Gottes ein Platz für jeden von uns ist. Egal welcher Bruch, egal welche Hoffnungslosigkeit, egal wie schwierig vielleicht deine Lebenssituation heute ausschaut, ich kenne sie nicht, aber er kennt sie. Und er sagt, bei mir ist keiner abgeschrieben. Gott will seine Geschichte mit dir schreiben. Wisst ihr, Rahab, sie war so weit von Gott entfernt. Sie lebte mitten in einem heidnischen Volk. Sie war, wie alle anderen, wahrscheinlich dem Götzendienst verfallen. In Jericho kannte man den lebendigen Gott nicht. Rahab war eine Prostituierte, also so ziemlich genau das Gegenteil von unseren religiösen und moralischen Vorstellungen. Für mich ist es ja ganz nebenbei eine heiße Kiste, wo diese beiden Spione da abgestiegen sind in Jericho. In unseren Köpfen ist sie wahrscheinlich eigentlich abgeschrieben. Aber wisst ihr, Rahab war auch eine Gottsucherin gewesen. Alle in Jericho, sie haben gesehen und gehört, wie Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat und wie er mit ihnen war und wie er ihnen Sieg nach Sieg gegeben hat. Aber nur Rahab erlebte eine Herzensreformation. Sie ließ ihre alten Götzen hinter sich und sie erkannte darin, wer Gott wirklich ist. In Josua 2, Vers 11 sagt sie zu den Spionen: Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel, über und auf der Erde unter uns. Für mich ist es wirklich bemerkenswert, dass diese Frau eine so mutige Aussage über den Glauben an Gott gemacht hat. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass sie durch den Glauben gerettet wurde. Rahab hatte eigentlich drei Möglichkeiten, wie sie mit den Spionen hätte umgehen können. Die erste war: Verrate die Spione und zähle auf Jericho, um die Stadt als wahre Patriotin zu schützen. Die zweite wäre gewesen: Misch dich nicht ein und versuche irgendwie mit dem Rest der Stadt zu überleben. Und die dritte ist: Erkenne, wer Gott ist und stell dich zu ihm. Jede Entscheidung, sie war riskant gewesen. Die beiden ersten waren naheliegend, aber weil Rahab den Punkt erreicht hatte, an dem sie den Gott des Himmels vertraute und ihr Leben bei ihm festmachte, hat sie die richtige Wahl getroffen. Denn die anderen beiden Wege wären ihr sicherer Tod gewesen. Gott will retten und er braucht, ich glaube, ich muss eins weitergehen, gell? Ja, genau. Gott will retten und es braucht eine Reformation in unseren Herzen. Wisst ihr, Rahab musste den Gott Israels erkennen und ihr Leben bei ihm festmachen. Und vielleicht ist es auch heute Morgen so dein erster Schritt, zu erkennen, dass Gott ein Gott ist, der rettet. Vielleicht hast du von ihm gehört, schon 10-mal oder 5-mal oder 3-mal, vielleicht auch das erste Mal heute Morgen. Ich lade dich ein, mach es wie Rahab. Vertrau diesem Gott und mach dein Leben fest bei ihm. Vielleicht ist es dein erster Schritt, heute Morgen dein Leben mit Gott festzumachen. Wie bei Rahab kann dein Gestern deine Zukunft nicht verhindern, weil Gott gute Gedanken hat über deinem Leben. Aber wie bei Rahab gibt es auch Bedingungen. Sie musste ihr altes Leben hinter sich lassen und daran hat sich bis heute nichts geändert. Sie musste ihr Leben diesem Gott Israels anvertrauen und auch daran hat sich bis heute nichts geändert. Wisst ihr, Reformation ist aber auch kein einmaliges Erlebnis oder Ereignis. Vielleicht liegt dein erster Reformationsschritt der Gottesbegegnung schon 30 Jahre zurück. Aber die Reformation unserer Herzen, die Erneuerung unseres Sinnes, unserer Gedanken, sie ist ein fortlaufender Prozess und sie beginnt damit, dass ich den Willen Gottes für mein Leben suche. An dieser Stelle möchte ich dich zu einer Input-Zeit, so Willen Gottes für dein Leben zu suchen, vielleicht für deinen eigenen Reformationsprozess einladen. Farhan, unser syrischer Pastor, er wird ab dem 14.11. an drei, jetzt weiß ich nicht mehr, Dienstag oder Mittwoch, Abenden, wird er über den Titusbrief lehren und betrachten und dabei Aspekte wie authentisches und beispielhaftes Leben, das sich vervielfältigt, betrachten. Draußen haben wir die Flyer, seid so gut, nehmt sie mit, meldet euch an, seid dabei. Ich glaube, es kann so ein hilfreicher Aspekt in unserem Reformationsprozess, der ein Leben lang geht, ganz nebenbei sein. In Römer 12, Vers 2 heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Weg, auf dem wir gehen, unser Handeln, unsere Werte, unsere Prioritäten, sie werden in unseren Gedanken geboren. Ich dachte eigentlich immer, dass die Gedanken im Kopf sind. Aber wenn wir Markus 7, Vers 21 bis 23 lesen, dann entdecken wir, dass der Ursprung der Gedanken aus dem Herzen kommt. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in den Augen Gottes unrein. Und wenn wir nur ehrlich genug sind, dann kann sich doch jeder von uns an der einen oder anderen Stelle mit diesen Herzensgedanken identifizieren. Wie schnell entsteht Missgunst, Neid und Bitterkeit? Wir können verletzt, beleidigt, enttäuscht oder gekränkt werden durch Dinge, die andere zu uns sagen oder die sie uns vielleicht auch antun, auch wirklich antun. Und wenn wir nicht aufpassen, verhalten wir uns so wie wiederkäuende Kühe. Wieder und wieder holen wir die alten Ereignisse hoch und drehen sie in unseren Gedanken herum und langsam wächst die Bitterkeit. Wir ziehen uns zurück, Beziehungsbrüche, Opfermentalität und fast unmerklich werden wir zu Gefangenen unserer Gedanken, die Stück um Stück anfangen, unser Leben zu prägen. Und wisst ihr, gegen diese Krankheit hat uns Gott eine, ich nenne es mal, reformatorische Medizin verschrieben. Aber wie bei jeder Krankheit muss die Medizin auch tatsächlich eingenommen werden, wenn sie helfen soll. Und wenn ich so in Römer 8, Vers 5 bis 6 hineinschaue, dann wird es dort auf den Punkt gebracht. Dort lesen wir, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wiederkauen, sage ich mal. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt Tod. Gott weiß, dass unsere menschliche Natur den Weg des Todes geht. Und deshalb beschenkt er uns mit seinem guten Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht irgend so ein charismatisches Spielzeug, das wir mit dem Eindruck einer höheren Geistlichkeit vielleicht irgendwie gebrauchen könnten. Nein, der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit, die Reformation in unseren Herzen. Sie findet ganz genau an diesem Punkt statt. Wer hat die Herrschaft in meinem Leben? Nämlich, ob ich mich vom Geist Gottes bestimmen lasse. Und dabei spüren wir, dass unsere menschliche Natur und der Heilige Geist gar nicht so kompatibel miteinander sind. Sie reiben sich aneinander. Die menschliche Natur sagt, verurteile den, der dich verletzt. Zieh dich zurück, werde bitter. Der Heilige Geist sagt, lass los und vergib, damit du Leben und Frieden hast. Wisst ihr, und dabei geht es gar nicht nur um Sünde. Die menschliche Natur sagt, wer weiß, ob ich noch genug im Alter habe. Mach dir Sorgen um die Zukunft, mach dir Sorgen um deine Gesundheit und so weiter und so weiter. Der Heilige Geist sagt, weißt du was, mit Sorgen hat noch keiner irgendetwas verändert. Oder um es im Wortlaut der Bibel zu sagen, sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch. Herzensreformation, sie ist ein Prozess, der dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben gibt. Wo das geschieht, wird der Vers in Römer 12, Vers 2 unserem Leben Ausdruck verleihen. In Römer 12, Vers 2 heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn Paulus von einer Erneuerung unserer Sinne schreibt, dann spricht er von unserem Denken. Ich denke, dass schließlich aber auch unsere Sinne als unsere menschliche Wahrnehmung dabei mit eingeschlossen sind. Unsere Sinne, sie sind Türen, durch die wir entweder dem eigenen Ego, dem Feind oder dem Geist Gottes Räume erschließen. Nimm den Heiligen Geist mit hinein in deine Alltäglichkeiten. Wenn die Sorgen die Regierung übernehmen wollen, dann lass den Heiligen Geist regieren. Und vielleicht musst du auch dieses Wort aus 1. Petrus 5, Vers 7, sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch, so ganz bewusst auch proklamieren in deine Lebenssituation hinein. Nimm den Heiligen Geist mit hinein in deine Alltäglichkeiten, wenn du im Internet surfst, und frag ihn, ob die Seiten, auf denen du unterwegs bist, auch seine Seiten sind. Nimm den Heiligen Geist mit in deine Alltäglichkeiten hinein und frag ihn, wie er denn den letzten Konflikt in deiner Ehe oder auch mit einer anderen Person gelöst hätte, und versuch doch dann, den nächsten genau so zu lösen. Nimm den Heiligen Geist mit hinein in deine Alltäglichkeiten. Wenn tagtäglich die unterschiedlichsten Botschaften auf dich einströmen, frag den Heiligen Geist, was ist von diesen Botschaften richtig und wichtig? Und was will dir Angst machen? Was will dein Gottvertrauen stehlen? Was will dich in deiner Identität angreifen? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich möchte dir Mut machen, dich darin zu üben, auf ihn zu hören, innehalten, sensibel zu werden für sein Reden. Gottes Reden zu verstehen, ist wie telefonieren. Je öfter du mit jemandem telefonierst, desto besser wirst du seine Stimme kennen. Nimm dir Zeit dafür. Nimm den Heiligen Geist mit in deine Alltäglichkeiten und frage ihn, ob er über andere so reden würde wie du. Und dann merkst du, da ist Bedarf zum Justieren. Und dann triff diesen Entschluss. Ja, Heiliger Geist, ich möchte mich an dir ausrichten. Ich möchte mich an dir justieren. Wisst ihr, das ist Römer 8, Vers 5, ganz praktisch Leben. Wer sich von Gott bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Und fragst du, was dir Leben und Frieden gibt, und sind wir nicht alle auf der Suche nach diesen Dingen, dann möchte ich dich ermutigen, mach Raum für den Geist Gottes, dein Leben zu bestimmen. Mach Raum dafür, entschließe dich, entscheide dich bewusst wieder und wieder und wieder. Und wenn du dich vor 30 Jahren schon mal für Jesus entschieden hast, braucht es wieder und wieder diesen Entschluss, Raum zu machen und zu sagen, Geist Gottes, ich möchte, dass du Regentschaft hast in meinen Gedanken. Ich bin davon überzeugt, dass die beste Weise zu leben ist, den Willen für mein Gottes, für mein Leben nicht nur zu kennen, sondern ihm Priorität zu geben. Wo wir in dieser Weise leben, findet nicht nur eine Reformation unserer Herzen statt, sondern wir werden zu Reformatoren für diese Generation. Jemand sagte einmal, du wirst dich vervielfältigen. In Neudeutsch, du bist ein Influencer. Nicht Influencer, das ist was anderes. Du bist ein Influencer. Du wirst dich vervielfältigen. Dein Leben hat Auswirkungen in das Leben anderer hinein. Und es wird nur die Auswirkungen haben, die dein Leben weitergibt. Wir vervielfältigen uns. Wenn es schlechte Dinge sind, dann leben wir schlechte Dinge. Wenn es gute Dinge sind, dann leben wir gute Dinge. Und dort, wo du dem Heiligen Geist Regentschaft in deinem Leben gibst, kannst du sicher sein, dass Leben und Frieden durch dein Leben sich ausbreiten wird und um dich herum ausbreiten wird wie ein Wohlgeruch in das Leben anderer Menschen hinein. Und wenn wir jetzt so zum Abendmahl gehen und danach auch noch füreinander beten, möchte ich dich einladen. Vielleicht ist es ein ganz persönlicher Schritt, an dem du sagst, hier möchte ich einen Schritt gehen. Hier möchte ich einen Entschluss treffen, neu Räume zu öffnen für den Geist Gottes. Vielleicht ist es dieser Kellerraum, von dem du schon lange weißt, da wäre es gut, wenn ich Gott mal reinlassen würde. Vielleicht ist es dieser Dachboden, von dem du schon lange weißt, da habe ich immer noch für mich den Schlüssel behalten. Mach diesen Raum auf für ihn. Gib ihm Zutritt dazu. Er wünscht sich diese Reformation deines Herzens. Ich glaube, der Sonntag heute kann so ein ganz persönlicher Reformationstag für dich sein, indem du einen Schritt gehst, wo du sagst, Geist Gottes, ich öffne mich für dich und ich schaffe Raum in meinem Leben für dich, damit Leben und Frieden zuerst in meinem Leben Raum einnimmt und dann durch mein Leben in andere Leben hineingegeben wird. Amen.